Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 7. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der 1924 in Berlin geborene Geiger Walter Lewin verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus im Berliner Bezirk Dahlem. Sehr spät, nämlich erst im Dezember 1938, emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin 1947 das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. In diesen 4 Jahrzehnten unternahm das LaSalle-Quartett Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Die heutige Folge unserer Erzählreihe mit Walter Lewin ist überschrieben: Das war ein Schock, die erste Begegnung mit den Streichquartetten Arnold Schönbergs. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig.
Herr Lewin, wir haben in der letzten Sendung über Ihre erste Begegnung mit der Musik von Arnold Schönberg gehört. Sie haben erzählt von einer Aufführung mit dem Perlstein Orchestra, der symphonischen Dichtung oder man könnte auch sagen der Symphonie in einem Satz Pelleas und Melisande von Arnold Schönberg unter Hermann Scherchen. Und Sie haben auch erzählt, dass ansonsten in Palästina zu dieser Zeit die Konzertprogramme eher konservativ waren. Haben Sie trotzdem irgendwie Zugang gehabt zu neuer Musik oder hat einer Ihrer Lehrer, die ja auch aktive Musiker waren, Ihnen Zugang verschafft zu neuer Musik?
Zu einiger neuer Musik, Herr Grünzweig, sicher. Aber zur Musik der Wiener Schule, Berg, Webern, Schönberg, überhaupt nicht. Die wurde live zu meiner Zeit quasi überhaupt nicht gespielt. Begegnet mich der Schönbergschen Quartettmusik zuerst durch Plattenaufnahmen. Und zwar in Plattenkonzerten von Dr. Peter Gradenwitz, dem Musikologen, der in Tel Aviv wohnte und an Samstagen auf dem Dach seines Hauses, das waren ja flache Dächer dieser Bauhaus, dreistöckigen Häuser, veranstaltete er Plattenkonzerte und hatte interessante Platten. Und eines Tages spielte er da eine von ihm gerade erhaltene Gruppe von Platten mit den 4 Schönbergschen Streichquartetten, gespielt von dem mir damals auch eigentlich noch unbekannten Kohlisch-Quartett.
Das waren Schellack-Platten.
78er Schellack-Platten.
Wo immer so 7 Minuten doch nur draufgehen.
Viereinhalb. Jede Seite.
Okay.
Und die waren doppelseitig.
Das heißt also, Sätze wurden da durchaus auch unterbrochen.
Mussten unterbrochen werden. Und das war ja immer das Schlimme, wenn man Plattenaufnahmen in der Zeit der 30er bis zur Langspielplatte in den späten 40er Jahren machte, mussten die Sätze von symphonischer Musik immer unterbrochen werden. Und Dirigenten wie Toscanini haben das gehasst. Das immer absetzen, mitten in einem Satz und dann wieder da anfangen, das ging überhaupt nicht. Also manchmal, für die meisten Leute war es eine Klausur. Jedenfalls waren diese Platten bei Gradenwitz angekommen und nun spielte er für mich ganz unvorbereitet Schönberg-Quartette. An diesem Tag, am ersten Mal, war es das 3. und das 4. Quartett. Vielleicht sollten wir uns mal einen Teil des 3. Quartetts, vielleicht den 1. Satz, anhören in dieser Kohlisch-Aufnahme. Thank you.
Thank you.
Das war eine Aufnahme durch das Kolisch Quartett, gemacht im Jahre 36 in Los Angeles, privat aufgenommen dort und an etwa 100 Freunde von Schönberg verschickt.
Das dritte Streichquartett, erster Satz.
Erster Satz, drittes Streichquartett von Schönberg, vom Kolisch Quartett gespielt. Beim Plattenkonzert von Peter Gradenwitz höre ich hier zum ersten Mal die Quartettmusik von Schönberg. Das war ein unglaublicher Schock. Ich hatte sowas überhaupt noch nicht gehört und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass das in das Repertoire des klassischen Streichquartetts gehören könnte und dass man so etwas überhaupt spielen könnte. Mir war damals völlig schleierhaft, wie man das auch nur lernen könnte.
Sie waren damals 14, 15? Ja. Und hing das nur mit Ihrem Alter zusammen, wenn man mal so verwegen fragen darf? Oder ging das den anderen auch so, die um Sie herum waren und ja immer doch wohl fast 10 Jahre älter, Ihre ersten Freunde?
Ja, also ich weiß es nicht, wie zu dieser Zeit andere auf diese Quartette reagiert haben. Man kannte sie ja kaum. Und auch die Musik von Schönberg war weitgehend unbekannt. Es gab verhältnismäßig wenig Platten damals von Schönbergscher Musik. Und dass diese Platten überhaupt zustande kamen, hat ja damit zu tun, dass Schönberg in Los Angeles Freunde und Bekannte hatte, Studenten hatte, Schüler hatte, die Filmkomponisten waren und beabsichtigten, bei ihm ein paar Stunden zu nehmen und ein paar Tricks zu lernen, so in 6 Stunden, wie man moderne Musik schreibt. Und auf diese Art und Weise kam auch einer der wichtigsten Filmkomponisten Hollywoods damals zu ihm, der Alfred Newman geheißen, der viele der wichtigsten Filme in Hollywood bei Metro-Goldwyn-Mayer Musik zugeschrieben hatte und der auch bei Schönberg studieren wollte. Er tat es dann auch für längere Zeit und die beiden befreundeten sich auch. Und eines Tages sagte ihm Schönberg, beklagte sich bei ihm, dass seine Musik überhaupt unbekannt wäre, eben weil sie nirgends zu hören wäre. Besonders seine späteren Werke, die in den 30er Jahren geschriebenen, wären weitgehend unbekannt. Und es gibt auch keine Platten davon. Und jetzt käme das Kolisch Quartett nach Los Angeles für einen Konzertzyklus von Mrs. Coolidge, der großen Sponsorin, bezahlt für einen Zyklus von den 4 Schönberg-Quartetten. Das 4. sollte bei diesem Zyklus 36 uraufgeführt werden, zusammen mit späten Beethoven-Quartetten. Und es wäre so ein Jammer, dass nichts davon auf Platten aufgenommen würde. Keine Plattenfirma würde sich dafür interessieren. Daraufhin sagte Newman, ja, warum machen wir es dann nicht privat bei unserem Studio 7, das könnte ich mir vielleicht besorgen, bei Metro-Goldwyn-Mayer, das große Aufnahmestudio, da kann ich sicher rein, das will ich mal sehen, ob ich das organisieren kann. Und er sprach mit Mr. Goldwyn, mit dem er sehr gut befreundet war, und der selber, der Goldwyn, war ein großer Musikliebhaber, und der sagte, ja, selbstverständlich, nimm das Studio und auch den Techniker und mach da die Aufnahmen für die 4 Schönberg-Quartette. Diese 4 Schönberg-Quartette wurden also auf Veranlassung von Alfred Newman im großen Studio der Metro-Goldwyn-Mayer in Hollywood aufgenommen, privat aufgenommen. Und dann wurden sie bei RCA gepresst, 78er Platten, 7 an der Zahl. Etwa 100 Exemplare dieser 7 Plattenserie wurden an Freunde von Schönberg in alle Welt verschickt. Einige davon mussten sie übrigens mehr als $70 dafür zahlen. Ganz schön teuer für damalige Verhältnisse. Einer von diesen Leuten, die eine von diesen 100 Exemplaren bekam, war Peter Gradenwitz. Er war der Mann von Rosi Wolfssohn, der Tochter von Schönbergs Arzt in Berlin, Georg Wolfssohn, mit dem Schönberg immer noch in Verbindung war und auf diese Weise auch Gradenwitz mit Schönberg in Verbindung war. Die tauschten Briefe aus und Schönberg schickte ihm auf Wunsch von seinem Arzt, Dr. Wolfssohn, ein Exemplar. So bekam also Gradenwitz diese Platten, die ich da hörte.
Eine Frage noch zu dem Kolisch-Quartett. Das Kolisch-Quartett hat ja das dritte Streichquartett 1927 gleich nach seiner Entstehung noch in Wien uraufgeführt und das 4. Quartett, von dem Sie vorhin gesprochen haben, das auch auf diesen Platten drauf ist, das war ja gerade erst entstanden. Das ist ja sozusagen, das ist ja von 36.
Ja, das ist erstaunlich. Wenn man die Daten ansieht, stellt es sich heraus, dass die Aufnahme auf diesen Platten vom vierten Quartett am Vormittag des Tages der Uraufführung im Konzert am Abend stattfand. Dass die das gewagt haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Unglaublich, was noch unglaublicher beinahe anmutet, ist, dass sie ja die ersten drei Quartette sämtlich auswendig gespielt haben. Sie haben ohne Noten gespielt.
Auch das, was wir gerade gehört haben, den ersten Satz aus dem dritten auswendig. Und was für ein kompliziertes Stück.
Irrsinnig kompliziert. Und das hatten sie ja Jahre vorher. Also die Uraufführung war von diesem dritten Quartett war 9 Jahre vorher. Das hatten sie seitdem immer auswendig gespielt. Und sie haben diese Plattenaufnahmen praktisch ohne Wiederholungen gemacht. Es wurden keine Saiten, die ja immer 4,5 Minuten lang waren, wiederholt. Sie haben es einfach durchgespielt. Wahrscheinlich gab es hier und da mal eine Saite, die wiederholt werden musste. Besonders beim vierten Quartett stelle ich mir vor. Das haben sie natürlich nicht auswendig gespielt. Immerhin. Die Serie von Platten ist erstaunlich. Die Qualität ist natürlich entsprechend einer Tonfilmstudioaufnahme von Leuten, die eigentlich mit Quartettspielen überhaupt nicht vertraut waren in der Aufnahmetechnik, nicht auf dem Niveau damals, was im englischen EMI-Platten oder auch RCA gemacht wurde. Wenn man sich die Busch-Quartettplatten aus derselben Zeit anhört, die sind technisch weitaus avancierter. Aber immerhin, wir haben dieses unglaubliche Dokument. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Als Gradenwitz diese Platten erhielt, hatte schon der Krieg angefangen. Es war jetzt schon Mitte 39 oder gegen das zweite Drittel 39 und er bekam die Platten und er wurde bestellt in den Zoll, um zu belegen, was das denn eigentlich für eine Sendung wäre. Und er ging darunter in den von britischen Beamten bedienten Zoll und sagte, das wäre eine Plattensendung von Streichquartetten von Arnold Schönberg, sagten so, das wollten sie mal hören. Man sorgte also einen Plattenspieler und legte die Platten in Gegenwart von Gradenwitz auf. Und das Erste, was man hörte, war die raue Stimme von Arnold Schönberg.
Dieses Quartett habe ich vor 31 Jahren komponiert. Averse Noblesse meines lieben Freundes Alfred Newman und die hervorragenden Leistungen seiner Mitarbeiter vom United Artists Studio sowie die unheilige Nützigkeit meiner treuen Freunde vom Kolisch Quartett, die auch die anderen Quartette rekordieren, werden ermöglichen die intime Bekanntschaft mit dieser Musik. Möge diese Begründung für das Ausmaß meines heißen Dankes zeigen.
Als die Zollbeamten in Haifa diese Stimmen auf der angeblichen Streichquartettplatte hörten, setzten sie den Tonabnehmer ab und sagten, aha, das soll eine Streichquartettplatte sein? Sie sind offensichtlich ein Spion. Und was hier mitgeteilt wird, sind
geheime Informationen,
die zum Teil auf Englisch, zum Teil auf Deutsch sind. Das ist außerordentlich verdächtig. Sie sind verhaftet. Er musste also unter bleiben. Und er hat gesagt, aber hören Sie, das ist eine ganz neue, berühmte Musik. Haben sie gesagt, na, wo ist denn hier die Musik? Und dann hat man die nächste Platte aufgesetzt. Und da kam dann ausgerechnet auf der Rückseite, war das Ende vom vierten Quartett. Die hatten das so gekoppelt, dass die endete. Und das war natürlich eine Musik, die diese Zollbeamten nicht als Musik erkennen konnten. Sagten, das ist ja noch viel schlimmer. Das sind Geheimcodes, die sie da übermitteln. Und jetzt musste er den Dirigenten McNair, hieß er, glaube ich, vom Rundfunk in Jerusalem kommen lassen, der Engländer war, um zu bestätigen, dass das tatsächlich Schönberg und dass das eine ungefährliche Sache wäre und dass das eben moderne Musik war. Der arme Gradenwitz saß 2 Tage im Zoll festgenommen für diese Platten vom Kolisch-Quartett. Also so viel zu den Aufnahmen, die ich da zuerst von Schönberg-Musik gehört habe.
Vielleicht noch eine kleine Information für unsere Hörer. Peter Gradenwitz ist uns ja dann später bekannt geworden als Autor des Buches von Schönbergs Berliner Meisterschülern an der Akademie der Künste und er war ja auch sehr viel in Deutschland unterwegs und hat ja auch Vorträge gehalten, ist erst vor ein paar Jahren gestorben.
Ja, sehr kürzlich gestorben, sehr alt.
Zu den Quartettaufnahmen vielleicht noch etwas. Sie waren, es ist ja interessant, dass jetzt zum Schluss also auch noch aufgenommen wurde, die Stimmen nicht nur des Komponisten, sondern auch von allen Musikern und von den Tontechnikern und von dem, der das Ganze initiiert hat, nämlich Alfred Newman. Also man wusste schon, dass das irgendwie etwas Bedeutendes war, was man da gemacht hat. Trotzdem war es ja tatsächlich eben nicht für eine reale Publikation zuerst gedacht und man musste später ja erst Eugen Lehner davon überzeugen und beknien geradezu, dass er diese Aufnahmen freigab zur Publikation.
Auf LP-Platten.
Auf LP, weil er natürlich überhaupt nicht zufrieden war. Er sagte also, viele Sachen also würden überhaupt nicht dem entsprechen, was er eigentlich immer vertreten hat und hat ja auch dann die Geschichte erzählt, dass diese Platten eben ganz schnell aufgenommen wurden, in einem Take, ohne sozusagen noch irgendetwas zweit aufzunehmen und so weiter.
Gerade deswegen so authentisch sind.
Deswegen sind sie so authentisch und wir sind natürlich heute heilfroh, dass wir diese Aufnahmen haben.
Es ist ein Glück, dass man Lena davon überzeugen konnte. Schönberg hat ihn in einem sehr wichtigen Brief flehentlich darum gebeten, doch sein Okay zu geben, dass man diese Platten auf LP veröffentlichen kann. Und die heutigen CD-Versionen sind noch wesentlich besser als diese LP-Übertragungen. Man ist dann wieder auf das Original zurückgegangen. Heute gibt es auf 2 CDs diese ganze Serie.
Also das war eine richtige Kostbarkeit, die Sie da auf dem Dach von Gratenwitz gehört haben. Das war erstens, hatte der 2 Tage gelitten, zweitens war es offensichtlich nicht ganz billig.
Ich hatte davon wenig Ahnung. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Aber der Eindruck davon hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Es war wieder derselbe Eindruck, den ich hatte in Berlin, als ich zuerst das Calvé-Quartett Beethoven spielen hörte. Die beiden Werke, die ich zuerst in Berlin Beethoven gehört hatte, und die beiden Schönberg-Quartette, das 3. und das 4., gehörten zu den ersten Schönberg-Stücken, die ich dann später selber einstudiert hatte. Es ließ mich nicht locker. Ich musste diese Stücke lernen, um verstehen zu können, wie es überhaupt möglich sein sollte, so eine Musik zu lernen. Und das war ein sehr wichtiger Lernprozess. Übrigens musste ich auch erst lernen, wie schwierig und komplex es ist, ein Beethoven-Quartett zu studieren. Und was man da überwinden muss an falschen Vorstellungen, die man durch fehlerhafte Interpretation immer wieder gehört hatte. Wenn man die Noten dann vor sich sah und das verglich mit dem, was man gewohnt war zu hören, konnte man sein blaues Wunder erleben.
Aber während Berkulisch ja das schon eine Art Referenzeinspielung doch auch war zu der Absolut. Zeit und ganz lange und bis Sie praktisch selber Hand angelegt haben.
Gut, aber ich meine immerhin, unsere Aufnahmen sind technisch natürlich von einem ganz anderen Niveau, weil inzwischen aufnahmetechnisch waren ja viele, viele Jahre vergangen. Unsere Aufnahmen stammen aus den 60er Jahren und die, das so 30 Jahre später. Dann gab es Stereo und so weiter inzwischen. Aber wenn man sich die Interpretation anhört von Kolisch, das ist hervorragend. Es ist erstaunlich, wie genau das ist. Das ist aber die Schönbergsche Interpretationslehre, die da zum Tragen kommt. Die Kolischs haben das ja alles mit Schönberg gearbeitet. Nicht nur das haben sie mit Schönberg gearbeitet, sondern auch Beethoven. Und da haben wir alle sehr viel gelernt. Eben noch über den Bratscher vom Kolisch-Quartett, Lehner, der inzwischen im Boston-Orchester war, als ich in New York war und regelmäßig mit dem Juilliard-Quartett gearbeitet hat. Das waren ja unsere Lehrer und uns dann auch kennengelernt hat. Und die Beethoven-Interpretationen, die Schönberg ihnen nahegebracht hat, die waren auch für uns noch maßgebend.
Der Kolisch war ja noch sozusagen Teil des Vereins für musikalische Privataufführungen von 18 bis 21 unter Schönberg. Da hat er natürlich die gesamte Interpretationspraxis Schönbergs oder der Schönberg-Schule mit den ganzen Interpretationsmeistern, wie sie damals hießen, kennengelernt. Mit all diesen Leuten hat er gearbeitet und er war selbst einer.
Nicht nur das, sie haben ja auch die Uraufführung des 3. und des 4. gespielt und die Webern-Stücke für Streichquartett. Und Berg, die lyrische Suite, all die späteren Quartettwerke der Wiener Schule wurden durch das Kolisch-Quartett uraufgeführt. Und Kolisch hat auch die Bartok, das 6. Quartett, uraufgeführt. Viele, viele Werke der neuen Musik wurden von diesem Quartett uraufgeführt. Und sie waren eins der beispielgebenden Quartette zu einer Zeit, als das durchaus nicht populär war, solche Musik zu spielen.
Und dass wir diese Aufnahme heute haben, ist ja nur dem Faktum zu verdanken, dass praktisch das gesamte originale Kulisch-Quartett in die USA emigriert ist, gleich in den 30er Jahren.
Mussten in die USA emigrieren, spät genug. Und haben dann versucht, das Quartett noch zu erhalten. Das ist ein Thema, auf das wir vielleicht noch später zu sprechen kommen. Ich möchte noch eins zu dieser Aufnahme sagen. Es war Voraussetzung, dass diese Aufnahme zustande kommen könnte, dass das ganze Kulisch-Quartett bereit war, es gratis zu machen, ohne Honorar. Auch eine besondere Demonstration ihrer Hingabe an die Sache Schönberg und seiner Musik.
Wie kamen Sie eigentlich dazu, dass Peter Gradenwitz Sie eingeladen hat zu den wunderbaren Schallplattenkonzerten auf den Flachdächern von Tel Aviv? Sie waren ja noch ziemlich jung.
Ich bin nicht so sicher, dass er mich eingeladen hat. Ich war ein Gatecrasher von Anfang an. Ich bin in Sachen, die mich interessierten, immer reingekommen irgendwie. Es ist eine merkwürdige Idee, die ich immer wieder, auch damals in der Juilliard School, als ich nach den anderen Juilliard School studiert habe, dass Leute gesagt haben, sage mal, du gehst zu Toscanini-Konzerten? Da kommt man ja gar nicht rein. Ja, wenn man es nicht versucht, kommt man nirgendwo rein.
Aber mit 14, 15 kommt man eben auch überall rein.
Man kommt schon rein. Nicht? Wenn man klingelt und sagt, ich möchte gern zuhören, dann wird man nicht raushören. Rosi Wolfson war eine wunderbare Frau. Sie war eine bezaubernde Frau, ist viel zu jung an Krebs gestorben, aber sie war lieb und nett. Und ich nehme an, dass, also wenn da ein Junge kam und dazuhören wollte, es war denen völlig egal. Man saß eben auf dem Dach und hörte zu.
Aber für wen hat Gradenwitz das gemacht?
Für die vielen interessierten Musikliebhaber der Zeit. Das war unentgeltlich. Das hat er nicht zum Verdienen gemacht, sondern weil ihm sehr dran lag, das Interesse an klassischer Musik zu fördern und auch das Interesse an ungewöhnlichen Werken. Er hat da immer wieder Dinge gespielt, die man sonst nicht zu hören bekam. Siehe die Schönberg-Quartette.
Sie haben uns ja schon erzählt, dass Sie sich sehr gefreut haben auf das Wiedersehen mit Ihrem Jugendfreund Herbert Brünn, den wir schon kennengelernt haben in dieser Sendung, ein wenig und noch genauer kennenlernen werden. War der eigentlich auch mit auf dem Dach und hat es auch gehört?
Ich kann mich nicht daran entsinnen. Es kann durchaus möglich sein. Brünn und sein Freund und dann mein lebenslanger Freund Wolf Rosenberg und auch Wolfgang Hildesheimer lebten zu der Zeit noch in Jerusalem. Denn sowohl Brünn wie Rosenberg waren ja Schüler am Konservatorium, und dessen Direktor Emil Hauser war, und studierten dort mit Stefan Wolpe, dem Komponisten der Schönberg-Schule auch, der in Berlin schon viel aktiv gewesen war. Und ich fuhr häufig nach Jerusalem, um diese meine Freunde dort zu besuchen. Die veranstalteten die wundervollsten Partys, bei denen ich dabei sein konnte. Und das war nur deshalb möglich, weil ich Geige spielte. Und das wurde sehr positiv bewertet und da konnte ich mitspielen. Aber was für mich am allerwichtigsten war, ist, dass diese Leute wirklich große, interessante Plattensammlungen selber hatten. Besonders Wolf Rosenberg hatte eine unglaubliche Sammlung von alten Platten. Und da hörte ich viele Dinge zum ersten Mal. Zum Beispiel Mahler-Symphonien, die waren mir nur ein bisschen vertraut durch das vierte Spielen meiner Mutter, aber sehr genau kannte ich davon noch nichts, und zwar ganz gar nicht in ihrer Originalversion mit Orchester. Und es gab ja jetzt neuere Aufnahmen, noch 38 vor dem Einmarsch der Nazis in Österreich gespielt, von Bruno Walter und den Wiener Philharmonikern, das Lied von der Erde mit Kersten Thorburg und Kullmann als Tenor und die 9. Symphonie. Diese Platten hatte Rosenberg und ich habe da zum ersten Mal solche Aufnahmen gehört. Viele Opernaufnahmen auch von Opern, die ich zum Teil kannte und zum Teil überhaupt nicht kannte. Und wenn Opernaufnahmen, dann waren es meistens solche, von denen ich eigentlich gar nicht wusste, dass sie existierten. Denn Rosenberg war ein großer Kenner der Gesamtaufnahmen der damaligen Zeit auf Columbia und Electrola bzw. EMI, HMV, His Master's Voice. Auf beiden Labels gab es zum Beispiel die AIDA. Und ich kannte die AIDA-Einspielung mit Pertile und Giuseppina Giannini. Mich interessierte die natürlich, weil ich Giuseppina Giannini in Berlin live gehört hatte. Aber Rosenberg hatte eine Einspielung auf Columbia-Platten. Die, er sagte, er wäre unvergleichlich viel besser als die andere. Und das schockierte mich. Immer, wenn Rosenberg apodiktisch solche Sachen von sich gab, war ich zuerst schockiert, bis ich merkte, dass er sehr oft recht hatte, beinahe immer recht hatte und mir die Sachen dann ganz genau anhörte. So lernte ich nicht nur neue Werke kennen, zum Teil neue Aufnahmen, wie auch alte Aufnahmen. Das Interessante war, beim Rosenberg klangen auch die neuen Aufnahmen alle wie alte Aufnahmen. Sie kratzten alle, sie waren eigentlich gar nicht so glatt, wie man sich das vorstellen sollte. Er hatte einen schlechten Plattenspieler und er hatte einen schlechten Tonabnehmer. Und das blieb auch so. Auch noch in den späteren Jahren in Deutschland waren die Aufnahmen bei ihm eigentlich immer alte Platten.
Vielleicht hat er nur die Platten so oft gespielt.
Das wollen wir hoffen.
Und früher nannte man die Schallplattenspieler bekanntlich auch Plattenmühlen, Mühle, weil sie sich immer hineingefräst haben in die Rillen. Das waren also die Schallplattenrepertoires. Aber während der Kriegsjahre, haben Sie da noch Erinnerungen an das sonstige Konzertleben? Gab es überhaupt noch ein Konzertleben in Tel Aviv?
Ja, es gab natürlich ein großes Konzertleben, etwas beschränkt durch die Notwendigkeit, nach Palästina zu kommen für große Musiker. Aber immerhin, zu dieser Zeit, als ich ankam, dirigierten Leute wie Eugen Schenker, der früher in Köln gewesen war, Opernkapellmeister, ein großer Musiker, der dann nach Südamerika ging. Und auch Felix von Weingartner kam nach Tel Aviv und dirigierte da den obligaten Beethoven-Zyklus aller Symphonien. Ich erinnere mich, es ist meiner Ansicht nach die erste neunte Beethoven, die ich live gehört habe, war unter Felix von Weingartner. Kein schlechter Beethoven-Dirigent. Mhm. Trotzdem ich in Berlin damals die siebte Symphonie nicht mit Weingartner ersetzt hatte, den zweiten Satz, der uns von seiner Aufnahme fehlte, sondern mit Toscanini. Aber er war als Live-Dirigent ungeheuer eindrucksvoll. Und das Orchester spielte, meiner Ansicht nach, so wie ich das beurteilen kann, fabelhaft naiv. Es war ein aufregender Zyklus, den er gegeben hat. Dann gab es Isai Dobrovin. Es ist mir nicht klar, wie weit das heute noch ein Name ist, der vielen Musikliebhabern bekannt ist. Das war ein ganz großartiger Musiker. Besonders russische Musik lag ihm sehr nahe, die östlichen Musik. Er hat noch in den 50er Jahren eine maßgebliche Boris Godunow-Aufnahme gemacht, die es heute noch gibt, die sehr, sehr schön ist. Er hat damals auch viele russische Musik gespielt, die ich nicht kannte und das Orchester auch zum Teil noch nicht kannte. Es gab auch den Engländer Malcolm Sargent, den wir ja in einer der früheren Sendungen als Begleiter von Jascha Heifetz im A-Dur-Konzert von Mozart gehört haben. Einer der großen englischen Dirigenten der 30er, 40er und 50er Jahre. Er spielte einige der großen englischen Kompositionen, auch Elgar, das ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Und so kamen doch einige wirklich große Musiker nach Palästina. Und dazu kamen natürlich die Leute, die jetzt inzwischen dort lebten. Es kamen natürlich auch Solisten nach Palästina. Gleich im zweiten Konzert des Palästina-Orchesters nach Toscanini in 1936 war Adolf Busch gekommen und hat das Brahms-Konzert gespielt. Jetzt, als ich da war, kam Simon Goldberg, der ehemalige junge Konzertmeister von Furtwängler in Berlin, kam als Solist und spielte das Beethoven-Konzert mit dem Palästina-Orchester und dann anschließend, ein paar Wochen später, einen wunderbaren Sonatenabend. Simon Goldberg als Geiger zu hören, war für mich ein großes Erlebnis, denn er war der herausragende Flash-Schüler damals, der Jüngste, der noch rausgekommen ist. Ich war ein großer Bewunderer von Flash, hatte ihn ja in Berlin noch gehört und wusste von der Kunst des Violinspiels, seines großen Lehrwerk. Und Goldberg hatte ja diese Karriere gemacht, die Flash sehr empfahl, all seinen wirklich hochbegabten jungen Geigern, dass sie zuerst mal eine Orchesterstelle annehmen müssten, um dieses Repertoire zu lernen, um zu wissen, wie man unter einem großen Dirigenten zu spielen hat, um eine Sektion in einem Orchester anführen zu können. Das wäre ein unumgänglicher Lernprozess. Und man könnte nicht gleich Solist werden, ohne das gelernt zu haben. Außerdem sollten sie alle Kammermusik spielen. Und das tat Goldberg in sehr intensiver Weise in Zusammenarbeit noch in Berlin mit Paul Hindemith als Bratsche und Feuermann, Emanuel Feuermann als Cellist. Die haben sich als Trio zusammengetan, noch in den frühen 30er Jahren, und haben Streichtrio gespielt. Es war wohl eines der phänomenalsten Streichtrios, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben auch eine Aufnahme davon. Wir haben einen Satz ausgewählt aus der Serenade Opus 8 von Beethoven, gespielt von Goldberg, Hindemith und Feuermann.
1934 aufgenommen.
Das war das Simon Goldberg Trio mit der Serenade Opus 8 von Ludwig van Beethoven mit einer ganz spektakulären Besetzung. Simon Goldberg Violine, Paul Hindemith Viola und Emanuel Feuermann Cello. Vielleicht charakterisieren Sie ungefähr mal die Zusammensetzung dieser Interpreten.
Na, das Auffälligste daran ist, dass ja sowohl Goldberg als auch Feuermann damals noch sehr jung waren. Goldberg Anfang der 20. Feuermann kaum viel älter, Hindemith etwas älter, aber auch, das waren alles ganz junge Leute. Und das Zweite, was gemeinsam ihnen ist, dass sie alle letztendlich von den Nazis verjagt worden sind. Goldberg war ganz früh Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern geworden, nachdem er es bereits in Dresden gewesen war mit 19 Jahren, hat ihn fortwährend nach Berlin geholt und wollte ihn da auch halten. Das ist ihm nicht gelungen. Also wie so oft hat sich Furtwängler sehr geirrt in der Macht, die er über die nationalsozialistischen Machthaber ausüben konnte. Hindemith ist Hitler sehr missfallen durch eine Oper, in der jemand nackt in der Badewanne saß. Und damit wurde diese Oper verboten.
Ja, und Goebbels hat sich ganz unflätig geäußert über die Geräuschmusik Hindemiths noch öffentlich in großen Reden.
Hindemith hat versucht, dem auszuweichen. Er ist dann nach in die Türkei gegangen und hat da die Musikschule reformiert. Aber es stellte sich heraus, er war in Deutschland offensichtlich für die Machthaber untragbar geworden. Und sie haben so lange Druck auf ihn ausgeübt, bis er ausgewandert ist. Hindemith ist dann auch letztendlich nach Amerika gegangen, hat da an der Yale-Universität jahrelang unterrichtet. Kaum jemand weiß, wie viele junge amerikanische Musikstudenten bei Paul Hindemith auch Unterricht gehabt haben. Als wir nach Colorado kamen und meine Frau Efi vorher schon mal hinfuhr, um die Sommerschule sich anzusehen, unterrichtete in Colorado Springs, mitten in Amerika in der Sommerschule, Paul Hindemith. Interpretation und Komposition. Es ist kaum zu glauben. Feuermann war Professor, ein jugendlicher Professor an der Musikhochschule in Berlin. 34 schon wurde er dort rausgeekelt von dem überzeugten Nazi Havemann, der auch Flash rausgegrault hat. Diese drei großen Musiker waren zu der Zeit, als ich Goldberg in Palästina hörte, alle drei nicht mehr in Deutschland. Eine Schande.
Wir sind jetzt schon bei der Kammermusik angelangt. Haben Sie auch selbst Kammermusik gemacht zu der Zeit?
Ich habe sehr früh dann angefangen, mir ein eigenes Quartett zusammenzustellen aus den Freunden, die ich in der Schule kennengelernt hatte oder durch mein anderweitiges Interesse an Musik im Laufe der Zeit in Tel Aviv getroffen hatte. Da waren ein Geiger, Jitzhak Makowetzki, der ausgezeichnet Geige spielte und Mitschüler von mir bei Rudolf Bergmann war.
Bei Ihrem Geigenlehrer.
Und Jakob Mense, der Cellist, der war Mitschüler meiner Schwester bei Theo Salzmann, einem der ersten Cellisten im Palästina-Orchester. Und dann natürlich Gideon Strauss. Das war ein Bratscher, ein Amateurbratscher außerordentlicher Qualität. Von Haus aus war er bei einer Bank angestellt. Aber neben meinen Lehrern und meinen Freunden Brünn und Rosenberg war das wohl der wichtigste musikalische Einfluss auf mich.
Wieso?
In diesen Jahren. Ja, weil Gideon Strauss kannte die Quartettliteratur in einer Weise wie kaum jemand, den ich später getroffen hatte. Er war etwa 10 Jahre älter als ich und hatte sein Leben lang schon in Berlin intensiv Kammermusik gespielt und war eben ein ganz ausgezeichneter Bratscher, hatte deshalb immer sehr gute Kollegen gehabt, mit denen er regelmäßig Quartett gespielt hat, kannte deshalb das Ganze praktisch, das ganze klassische und romantische, auch impressionistische Musikrepertoire. Neue Musik nicht. Aber das war auch für mich nicht so entscheidend wichtig zu diesem Zeitpunkt. Ich musste ja erst mal Haydn-Quartette und Mozart und Schubert und Brahms kennenlernen. Und das konnte man mit ihm unglaublich gut. Er war jemand, der darauf gedrungen hat, dass man die Partitur studiert. Das war mir also zum Studium eines Quartettes, daran hatte ich eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, man macht die Noten auf und spielt so,
was da drin steht. Stimmen auflegen
und losfiedeln. Ja, das kann doch jeder. Nix kann jeder. Aber es war wirklich für mich eine Lehre der Quartettarbeit, die ich bei Gideon Strauss gelernt habe. Er hat dann auch vor noch relativ wenigen Jahren eine Autobiografie geschrieben, in der das auch vorkommt, unsere gemeinsame Quartettarbeit. Wir sind ja dann auch, haben unsere erste Konzerte gemacht und sind auch schon auf frühe Tourneen gefahren. Das war ja das Schöne in Palästina. Wenn man Musik machte, war man überall sehr willkommen. Und wir sind dann auf Tourneen gegangen durch die verschiedenen Kibbuzim, durch die Kibbutzdörfer, die alle außerordentliche Musikliebhaber waren. Die Mitglieder dieser Kibbuzim, Das war eine ganz eigentümliche Erfahrung. Man kam da in den Kibbutz, man wurde untergebracht. Das war natürlich alles honoris causa, man wurde nicht bezahlt. Aber man wurde untergebracht und man bekam zu essen und man spielte Konzerte. Das war nun so. Der einzige größere Saal, den es gab, war das sogenannte Chadar Ochel, der Esssaal. Da wurden die Mahlzeiten für alle, die Leute, die da arbeiteten, und die arbeiteten ja alle, gemacht. Und erst nachdem das zweite Abendessen am Abend fertig war, so gegen 9:30, wurde der Saal geräumt und schnell zu einem Konzertsaal umgebaut mit Stuhlreihen, und dann konnte man anfangen, sein Programm zu spielen. Man spielte also ein normales Konzertprogramm mit einem Mozart-Quartett und vielleicht einem Schubert und einem Beethoven am Ende. Und die waren begeistert. Damit war es aber durchaus nicht getan. Also man klatschte und man gab eine Zugabe und man klatschte und klatschte. Und jetzt kam der eigentlich wichtigste Teil des Abends, ein Wunschprogramm. Die Mitglieder des Kibbutz wünschten sich jetzt, ihre Lieblingsstücke zu hören. Und da war man wohl besser darauf vorbereitet, was da kommen würde. Denn da kamen die schwersten Quartettstücke. Und die musste man vorher ja ein bisschen geübt haben. Man lernte also sehr schnell, sich in der großen Quartettliteratur zu orientieren, denn die brauchte man jetzt. Und die Leute kannten sich aus. Da waren die Leute, die den ganzen Tag über auf dem Feld arbeiteten und in den Hühnerställen und die Eier und so weiter. Das waren aber Experten in den späten Beethoven-Quartetten.
Die waren durstig nach Musik.
Ja, aber wie? Und die kannten die Musik auch. Und da musste man sie anständig spielen. Und das Erstaunliche war, in diesem Kibbutz-Publikum saß eine Mehrzahl von Zuhörern mit Taschenpartituren. Die hatten sie alle noch aus Deutschland und Österreich mitgebracht. Denn das waren ja zu 90% Emigranten der letzten Zeit.
Die Kibbutze waren ja eine Art sozialistischer Experimente, wenn man so will. Es gab kein Privateigentum in dem Sinne. Eine schöne, große, heroische Anfangszeit der palästinensischen Gesellschaft. Hat Sie das fasziniert? Ich meine, Sie waren ja 15, 16. Also das ist die Zeit, wo man ja auch sozusagen zum ersten Mal nachdenkt über Gesellschaft, über Politik, über Menschen, wie sie zusammenleben. Sie kamen aus einem großbürgerlichen Haus. Hat Sie das infiziert?
Infiziert insofern, dass ich selber gewollt hätte, in einen Kibbutz zu gehen, sicher nicht. Ich war über das Kibbutzleben sehr genau informiert durch meine jüngere Schwester Eva.
Die war infiziert.
Die war in einem Kibbutz und kam natürlich öfter nach Hause und berichtete da, wie es da zuging. Und das war schon erstaunlich. Durchaus für mich auch eine absolut neue Erfahrung, dass es eine Gesellschaft gab, wo wirklich es kein Privateigentum in dem Sinne gab. Gut, man hatte seine eigenen Bücher, relativ wenig.
Aber und seine eigenen Taschenpartituren.
Und ja eben, die gehörten nicht notwendigerweise. Wahrscheinlich gehörten die auch zur Bibliothek des Kibbutzes. Die konnte auch jeder benutzen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls im Großen und Ganzen war das eine durchaus sozialistische, idealistische Organisation des Menschenlebens, die eine wunderbare harmonische Atmosphäre verbreitete. Das war mein großer Eindruck, als ich diese Tourneen mit meinem Quartett machte, wo man wirklich von einem Kibbutz zum anderen laufen konnte, so nah waren die manchmal beieinander. Und man wurde mit einer Freude aufgenommen und wurde behandelt, als ob man der engste Verwandte wäre. Das waren Konzerterlebnisse, wie ich sie später nie wieder erlebt habe. Das konnte es nur zu dieser Zeit geben. Diese Art von Kibbutzleben hat ja auch nicht sehr, sehr lange gedauert. Doch, einige Jahrzehnte schon. Aber inzwischen gibt es das kaum mehr. Die Kibbutzim sind dann alle auch sehr kommerziell geworden. Sie haben Industrien angefangen. Sie haben angefangen, mit gewissen Dingen Geld zu verdienen.
Genossenschaftlich organisiert.
Ja, ja, und so weiter. Aber eben doch wirtschaftlich nicht mehr nur zum eigenen Überleben, sondern um Geld zu verdienen.
Das klang irgendwie so, wie Sie waren so auf einer Art von musikalischer Wanderschaft.
Durchaus.
Wie lange hat dieses erste Quartett bestanden?
Ja, das gab dann natürlich Wechsel in der Besetzung, notwendigerweise. Denn sowohl mein Kollege Markowetzki wie auch Mense ging ja dann nach einer Weile ins Orchester, um da Geld zu verdienen. Das war ja eigentlich die notwendige Art und Weise, das war das Beste, was man als Musiker tun konnte, war in das große Orchester zu gehen, das Palestine Orchester, später das Israel Philharmonic. um da Geld zu verdienen. Mit Quartettspiel ließ sich in Palästina zu dieser Zeit nicht der notwendige Lebensunterhalt verdienen. Es gab schon Quartette, aber sie waren alle nebenher. Es waren alles Leute, die im Orchester waren und da ihr Hauptverdienst hatten, die auch etwas Geld verdienten durch Unterricht, wie mein Lehrer Bergmann, der ja einige, eine ganze Reihe von Schülern hatte. Wir haben noch sehr lange Quartettkonzerte gemacht, so bis 1944, auch noch in 1945 und auch zum Teil sehr schöne in den drei Städten, in großen Organisationen, dann wirkliche, ernsthafte Quartettabende gegeben. In Jerusalem zum Beispiel, wo ja vieles der Musik von der englischen Regierungsklique sozusagen organisiert war. Auch das Orchester des Rundfunks.
Aber damit wir nicht durcheinander kommen, das ist in keiner Weise das LaSalle-Quartett, das Sie später gegründet haben. Nein, das hatte auch noch überhaupt nicht diesen Namen.
Nein, nicht.
Sondern es hatte wahrscheinlich gar keinen Namen,
gar
oder?
Gar keinen Namen. Walter nur die Mitglieder. Nur ja, die Mitglieder waren da. Ich spielte dann im Laufe der Zeit erste Geige. Werner Tokonowski war zweite Geige. Das wurde ein sehr erfolgreicher Musiker. Und zwar wurde er Dirigent später des New Orleans Symphony Orchestras in Amerika. Eine großartige Position. Ein außerordentlich begabter Musiker. Seine Mutter war Schülerin von Leonid Kreutzer in Berlin gewesen, Pianistin. Und sein Vater war russischer Arzt. Also ein sehr begabter Mann. Und dann eben Gideon Strauss, mein Bratscher. Und der Cellist, das ist ja auch nun wieder sehr typisch, Chaim Rothschild war dann der Cellist. Und Chaim Rothschild war aus dem Kibbutz Givat Brenner, einem großen, alten Kibbutz. Da war er Kibbutzmitglied. Chaim Rothschild hatte aber in Leipzig bei Klengel studiert, dem Lehrer von Feuermann, und war ein hervorragender Cellist. Das war mir beinahe unverständlich, dass solche großartigen Leute dann dieses Leben aufgaben zugunsten einer Kibbutz-Existenz.
Was er auch konsequent durchgezogen hat.
Absolut. Er blieb im Kibbutz und war glücklich dort, hat aber mit uns leidenschaftlich gern Quartettmusik gespielt. Auch zum ersten Mal habe ich dort das Schubert-Quintett mit zwei Celli gespielt. Und der konnte die ganze Literatur. Wir sind mit Chaim Rothschild auf Tournee gegangen und haben zum Beispiel im Cultural Center in Jerusalem, das hieß Cultural Center for the Forces, für die Truppen, organisiert im YMCA Service Club. Das waren richtige Konzertserien. Und wir haben da das Mozart-Klarinettenquintett mit dem Klarinettisten Schmuckler gespielt, der erste Klarinettist vom Jerusalemer Radioorchester. Schubert-Quartettsatz und Brahms-Klarinettenquintett. Das war ein Konzert, das wir dann auch in Tel Aviv und in Haifa gespielt haben. Und meine ersten Kritiken waren von zwei namhaften Literaten. Der eine war der Kafka-Freund Max Brod und der andere war Arnold Zweig.
Ach.
Ja, das war mir damals noch nicht so bewusst, was
Max
das
Brod und Arnold Zweig haben Ihnen die erste Kritik geschrieben.
In Haifa.
Nämlich? Zum Konzert Brahms Klarinettenquartett.
Ja. Brod hat viele Musikkritiken geschrieben. Er war ein ganz großer Musikkenner. Er hat zeitweilig war er Musikkritiker an großen Zeitungen. Und Arnold Zweig auch. Der ist dann in Palästina noch geblieben, ist dann in die DDR gegangen. Und seine weitere Entwicklung war ja in der DDR später.
Walter Levin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die siebte Folge unter dem Titel »Das war ein Schock«, die erste Begegnung mit den Streichquartetten Arnold Schönbergs. Die musikalischen Einspielungen in dieser Sendung waren Arnold Schönbergs drittes Streichquartett Opus 30, erster Satz, gespielt vom Kolisch-Quartett mit Rudolf Kolisch und Felix Kuhner Violinen, Eugen Lehner Viola und Benner Heifetz Violoncello, eine Privataufnahme aus den Goldwyn-Mayer Filmstudios in Los Angeles vom 30. Dezember 1936. Danach Ludwig van Beethovens Serenade D-Dur Opus 8, gespielt vom Simon-Goldberg-Trio mit Simon Goldberg Violine, Paul Hindemith an der Viola und Emanuel Feuermann Violoncello in einer Aufnahme aus dem Jahr 1934. Zum Abschluss dieser Sendung bringen wir eine weitere Aufnahme des LaSalle-Quartetts, die nicht auf Schallplatten erhältlich ist, sondern für den Rundfunk eingespielt wurde. In einer Aufnahme von den Schwetzinger Festspielen 1969 des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart hören wir Arnold Schönbergs viertes Streichquartett Opus 37 aus dem Jahr 1936. Das LaSalle-Quartett spielt in der Besetzung Walter Lewin und Henry Meyer Violinen, Peter Kamnitzer Viola und Jack Kirstein Violoncello.
Thank you.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Zum Schluss der 7. Folge unserer Sendereihe hörten Sie Arnold Schönbergs 4. Streichquartett in einer Rundfunkaufnahme vom 2. Juni 1969, gespielt vom LaSalle-Quartett. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.